Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Franz. Ich meine Fabian. Hallo Fabian.
Kaiserliche Hoheit.
Eure Majestät. Bist du ein Trinken eigentlich?
Es ist mal wieder vorweihnachtliche Wahnsinnszeit.
Es adventet sehr.
Und wir nehmen das zum Anlass und holen direkt drei Anliegen mit ins Boot. Mhm. Die, das wirst du mir jetzt gestatten, bitte, ich jetzt noch eben aufzählen darf.
Unbedingt.
Und zwar gehen wir strammen Schrittes auf ein weiteres Weihnachtsfest zu. Und
unser zweites, nicht wahr?
Unser zweites gemeinsames Weihnachtsfest als Popcorn-Pilger. Und weil das letztes Jahr so gut angekommen ist, machen wir jetzt nochmal diese Folge und auch die nächste Folge zu typischen Weihnachtsfilmen. Mhm. Das ist also das erste Anliegen. Wir brauchen einen Weihnachtsfilm. Das zweite Anliegen ist von einer sehr guten Freundin von mir, Anne. Herzliche Grüße an der Stelle. Die gesagt hat, und da hat sie nicht ganz Unrecht, weil wir ja nur mal zwei Kerle sind und das auch immer sehr aus einer männlichen Perspektive sehen. Ihr ist aufgefallen, dass wir wenig Filme, wenig Serien haben, die starke weibliche Hauptcharaktere haben.
Ja, und vielleicht auch nicht unbedingt die typische weibliche Zielgruppe.
Das weiß ich nicht.
Heute ist, mag nicht stimmen.
Da muss man dazu sagen, wir hatten das letzte Mal The Crown.
Ja.
Ja, als das Gespräch aber mit der Anne geführt wurde, war die Folge noch nicht draußen, deshalb konnte sie das nicht wissen. Und Haus des Geldes hat natürlich einen starken weiblichen Hauptcharakter, aber sonst würde ich sagen, ich muss dir ihr Recht geben, die weibliche Perspektive kommt bei uns ein bisschen zu kurz. Mhm. Und das dritte Anliegen ist das Anliegen meiner Schwiegermutter.
Oh.
Auch herzliche Grüße. Sie ist ein großer Fan von uns.
Esst, was auf den Tisch kommt und esst auf. Nein. Verzeihung.
Die gesagt hat, mach doch mal einen Film, den ich auch kenne.
Oh, ja.
Und jetzt schmeißen wir alle drei Anliegen in einen Topf.
Machen wir.
Und was kommt raus?
Ja.
DCC-Filme.
Ich habe ja erst ein bisschen gestutzt, als du dir den gewünscht hast. Und ich musste auch schwer überlegen, wir werden das ja jetzt feststellen, was wir da rauspulen werden. Musste schon schwer überlegen, gut, der kommt dann typischerweise und wird auch dann gerne gesehen. Aber was macht den jetzt zu einem Weihnachtsfilm?
Ja, also wir haben, viele werden sich vielleicht erinnern, ja genau vor einem Jahr, ein Special gemacht zu Weihnachtsfilmen. Ja, und da haben wir
Man und andere
Sissy auch mal erwähnt als so typischen Film, der zu Weihnachten gehört, weil man ihn irgendwie typischerweise an Weihnachten spielt, obwohl die Handlung selber nicht viel mit Weihnachten zu tun haben mag.
Erstmal nicht, ja.
Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass Children of Men eigentlich ein richtiger Weihnachtsfilm ist, auch wenn man das nicht vermuten darf. Also an der Stelle nochmal die Empfehlung, wer den Film nicht kennt oder wer unsere Folge über Weihnachtsfilme und Children of Men nicht kennt, soll sie sich bitte nochmal anhören.
Je mehr Leute den zur Advents- und Weihnachtszeit streamen, desto typischer wird der zu einem auch in der Zeit angesiedelten Weihnachtsfilm.
Ja, das stimmt.
Weihnachtlichen Kultfilm.
Aber jetzt tatsächlich, die Frage steht im Raum und die Frage bleibt, warum ist Sissy 1, 2 und 3, warum sind das so Filme, die für viele, viele Menschen zur Weihnachtszeit gehören?
Ich habe mir wohl meine Gedanken gemacht und ich habe, meine ich, eine gute und nachvollziehbare Erklärung gefunden, warum man den Weihnachten gucken kann. Aber im Vorgespräch hast du was gesagt, das war für mich der Gamechanger.
Ja, dann fang du doch mal an.
Also zum einen muss man, glaube ich, auch als Theologe oder als sehr religiöser Mensch, der, sagen wir mal, das christliche Fundament Weihnachtens stark vor Augen hat und das in erster Linie aus dieser Perspektive sieht, trotzdem so ehrlich sein zu sagen, dass für einen großen Teil der Bevölkerung Weihnachten erst einmal was mit einem Gefühl zu tun hat, das mit Bildern und mit Eindrücken verbunden wird. Das ist ein gewisser Glanz, das ist auch eine gewisse Heimlichkeit und das ist auch Idylle. Also da schaue man sich beliebige Serien an, aber von mir aus sogar den Werbeblock. Das hat was mit Familie zu tun, das hat etwas mit Glanz zu tun. Und immer dieser Zauber von Weihnachten, der da beschworen wird, wir haben das letztes Jahr ja auch schon erwähnt, das muss dann nicht unbedingt etwas mit der Menschwerdung Gottes zu tun haben und dergleichen. Aber es hat trotzdem eine gewisse Magie. Und weil es noch nicht lange zurück ist, dass wir über die Monarchie gesprochen haben, habe ich dann eben gesehen, dass dieser Zauber, dieses metaphysische für den normalen Sterblichen, um nochmal The Crown zu zitieren, doch irgendwie entfernte, aber trotzdem irdische, ja auch ein Stück weit diese, wie soll ich sagen, Magie ausstrahlt, ist natürlich Sissi mit in dieser Zeit zumindest gut aufgehoben. Und wenn man jetzt auch noch schaut, dass ja diese, lass es mich mal sagen, neo-royalistische Sehnsucht, die so ein bisschen mitschwingt, da mit hineinnimmt in seine Vorstellung, also da, wo alles gut ist und da ist dann ein Kaiser und eine Kaiserin und die ist dann zum einen zwar die Kaiserin, also total weit entfernt von mir, gleichzeitig aber auch die Sissi oder Lissi, wie sie sich zum Teil selber nannte, auf der anderen Seite, dann ist das der Sehnsuchtsort der Heimlichkeit und der Idylle, die Monarchie eben noch ausstrahlen kann. Und wenn man sich den Film anschaut, anders als jetzt die echte Biografie von ihm als Kaiser, als aber auch von der Kaiserin Elisabeth, die ja weniger glanzvoll ist und eigentlich auch mit bedauerlicher, sogar noch bedauerlicher als der dritte Teil dieser Reihe, der ja schon so Schwere und auch Enttäuschungen mitschwingen lässt, dann ist der erste Film aber erzählt wie die Vita einer Heiligen. Also eine Kindheitsgeschichte und dass sie ganz besonders herausgestellt ist. Sie kommt zwar aus dem Hause, aber sie war schon immer sehr volksnah. Und da muss man sich eigentlich nur Viten von adligen Heiligen anschauen. Das ist die gleiche Erzählweise.
Also dazu gehört auch, dass im ersten Teil besonders betont wird und mehrfach betont wird, dass sie so eine Zukunft für sich selber überhaupt gar nicht sich vorstellen konnte.
Richtig.
Dass ihre Familienangehörigen sich so etwas für sie gar nicht vorstellen konnten und sie da so zufällig durch die Liebe auf den ersten Blick und mit Hilfe eines Angelhakens da eben in das Kaiserhaus hineingerät.
Und dann bleibt sie natürlich auch höchst loyal gegenüber der Schwester. Und es ist dann letztlich das Schicksal, das es gewollt hat, dass sie Vergebung sozusagen von der enttäuschten Schwester erfährt, obwohl sie ohne Schuld war. Und dann wird alles am Ende gut. Also es hat was sehr, sehr Schicksalhaftes. Zufälligerweise Schicksalsjahre einer Kaiserin, das ist ja einer der Teile. Es hat was sehr Schicksalhaftes und es ist die Erzählung einer quasi Heiligen. Man könnte aber auch sagen, es ist eine Märchenerzählung und es gibt ja keine bessere Zeit für Märchen als den Zauber der Weihnacht.
Der Zauber der Weihnacht, ja. Das, was ich mir zu diesem Film überlegt habe, Uwe, das knüpft ganz gut an dem an, was du jetzt gesagt hast. Und zwar habe ich auch an The Crown gedacht, was jetzt nicht verwunderlich ist, denn wir haben gerade vor 2 Wochen darüber gesprochen. Und ich glaube, dass The Crown und die Sissi-Filme sich in einer Beziehung sehr ähneln. Beide eröffnen so einen Blick hinter den Vorhang, der dem Otto-Normalverbraucher verschlossen bleibt, zu sehen, wie sieht es aus bei Königins zu Hause. Und die Wiener nahezu göttliche Institutionen und diese Menschen ein bisschen zu erden und zu sehen, die haben auch Probleme in der Familie und die streiten sich auch schon mal. Und das sie so ein bisschen menschlich macht. Der Unterschied zwischen Sissi und The Crown ist allerdings, dass The Crown eine Serie ist, die im frühen 21. Jahrhundert entsteht und einen sehr kritischen Blick auf die Institution der Monarchie wirft und das auch immer wieder thematisiert.
Und man spürt den Rechtfertigungsdruck für Monarchie
an sich. Wir haben als Royals einen Rechtfertigungsdruck. Ja. Wir müssen liefern. Wir müssen hier mit strenger Disziplin und harter Arbeit dafür sorgen, dass wir in dieser Welt noch eine Berechtigung haben. Während die Sissi-Filme aus einer Zeit, der erste Film ist von 1955, eben in einer Zeit entstehen, in der man gerne unkritisch und mit der Brille der Verklärung, der rosaroten Brille der Verklärung auf ein Kaiserhaus schaut, das ja, und das wird jeder historisch gebildete Mensch bestätigen, ja, in ihrer Zeit schon Probleme mit der Gesellschaft hatte und ja dann auch eben in einer Revolution untergegangen ist.
Ja.
Das wird so ab und zu angerissen, also der Konflikt mit den Ungarn oder der Konflikt mit den norditalienischen Städten oder dann wird mal so in einem Nebensatz angerissen, dass es 1848 eine Revolution gab.
Vor März.
Und da musste jemand abdanken und so. Also das wird mal so erwähnt, aber eigentlich nicht näher thematisiert. Oder sagen wir mal so, die Probleme damit mit einer Standesgesellschaft, die da entstehen. Die werden da nicht thematisiert. Und trotzdem dürfen wir diese Filme schauen und wir dürfen so für wenige Stunden so tun oder kriegen wir das Gefühl, wir sind auch Teil dieser Familie, dieser Welt und wir werfen einen Blick hinter die dicken Palastmauern, wenn man so möchte. Aber das eigentliche Thema und weshalb ich auch glaube, dass diese Filme an Weihnachten, zur Weihnachtszeit so gerne geschaut werden, das eigentliche Thema ist eben nicht eine Darstellung, wie auch immer ideale Darstellung der Monarchie oder einer bestimmten Monarchie oder einer bestimmten Familie, sondern eben diese familiären Darstellungen. Mhm. Es ist immer wieder...
Das ist der Link zu uns Otto-Normal.
Genau, das ist das, wo wir als Otto-Normal-Menschen anknüpfen können. Also es gibt diesen Konflikt, die böse Figur, in Anführungsstrichen, die böse Figur der Sissi-Filme, Herzogin Ludovica, die böse ist und die unbarmherzig und unmenschlich erscheint und der Sissi auch noch das Kind wegnehmen will, damit es von den Hofschranzen erzogen wird, wie sich das so gehört. Und obwohl Sissi ja die unnahbare Kaiserin ist und wie du gesagt hast, nahezu wie eine Heilige dargestellt wird, erscheint sie jetzt zutiefst menschlich, weil sie gegen die Regeln des Hofzeremoniells aufbegehrt, nicht um des Aufbegehrens willen oder nicht, weil sie sagt, das ist eine überkommene Institution, sondern sie begehrt auf wegen ihres Kindes. Wegen ihres Kindes und sie gerät mit ihrem Ehemann immer wieder aneinander, weil sie mehr Zeit mit ihrem Partner einfordert. Also Alltagsprobleme, die jeder von uns kennt. Ja, Frau Schmitz wünscht sich, dass Herr Schmitz auch mehr Zeit mit ihr verbringt.
Ja,
und da muss man auch nicht mal Kaiser von Österreich sein.
So, aber auch der Kaiser von Österreich, und das ist ja das, die kaiserliche Familie, die ist zwar so weit weg, aber eigentlich ist sie ja auch eine von uns.
Genau.
Und die sind uns ja zumindest... Nach oben komme ich nicht, aber die beugt sich ja zu uns herab. Ist das nicht eine tolle Verbindung? Und bestimmt muss der Kaiser abends im Sessel, schläft er auch pupend ein. Ist das nicht so menschlich, diese Kaiser, ja? Aber das ist auch ein bisschen, was ich dann doch noch spielverderberisch einwerfen möchte.
Das war jetzt keine Verteidigung der Filme. Das war nur die Erklärung, warum wir gerne an Weihnachten
uns so
eine schöne Familiengeschichte
anschauen.
Und das soll ja auch.
Also bitte, ja. Wer macht das nicht
und das
gerne?
Ganze,
wir wollen
das,
uns ja auch wohlfühlen.
Das muss ich jetzt noch zu Ende führen. Ja. Das Ganze gipfelt ja eben im dritten Teil am Schluss vor dem Markusdom in Venedig.
Ja, stimmt.
Als dem Kaiserpaar die Abneigung der Venezianer entgegenschlägt. Die stehen da alle, drehen sich weg. Lassen die Hüte auf, das sind so alles diese Bilder, die man vielleicht heute gar nicht mehr versteht.
Da hat der Kaiser Barbarossa schon seine Probleme gehabt mit diesen Norditalienern.
Ja, und diese eisige Stimmung bricht auf in dem Moment, als Elisabeth ihre kleine Tochter wieder sieht und in die Arme schlägt. Und da weichen die Italienerherzen auf und frenetischer Jubel bricht. Aber es ist eben nicht der Jubel der Institution, nicht der Jubel, der Monarchie gilt, sondern es ist der Jubel, der liebenden Mutter und ihrem Kind gilt.
Ja.
Und wenn wir jetzt in die Kulturgeschichte schauen, müssen wir auch feststellen, dass das Weihnachtsfest gerade im 19. Jahrhundert einen sehr bürgerlichen Anstrich bekommt. Es geht um das Idyll in der Krippe, in vielen, vielen Krippendarstellungen, figürlich, bildlich, immer wieder unzählige Male.
Schön im direkten Licht von hinten.
Wiederholt Vater, Mutter, Kind.
Ochs und Esel ganz zahm.
In einem heimeligen Heim, hinter verschlossenen Türen, wenn man so will.
Ganz recht.
Und dann holt man sich dann über den Fernseher dann gerne das andere Familienidyll mit da hinein. Und auch wenn es eben zu Hause dann mal nicht idyllisch ist, weil der Braten, wenn er nicht geschmeckt hat, oder der Baum schief steht,
oder
früher
Vater schon zu tief in Eierpunsch geschaut
früher,
hat.
Oder früher mehr Lametta war, dann ist wenigstens im Film.
Zumindest der Film bleibt so, wie er ist. Aber ich möchte zum Schluss noch die Parallele zu einer Namensvetterin der Elisabeth ziehen, der Elisabeth von Thüringen. Mit tatsächlich ähnlichen Strukturen, auch einer fiesen Schwiegermutter, die sie loswerden wollte, einem ganz edlen Ehemann und die auch eine Mutter war mit vielen Kindern, die sich für das einfache Volk aufgerieben hat, aber jetzt tatsächlich in einem Sinne, dass sie sehr früh verstorben ist. Das hat jetzt bei der Sissi jetzt nicht karitative Gründe, dass sie verstorben ist. Und diese Heiligenfigur, auch eine sehr beliebte übrigens auch bei bis heute royalistischen Kreisen, das ist eine edle Adlige, Heilige, aber die zeigt eine Perspektive auf das, was nicht nur Christentum auch in unserem jetzigen Sinne Weihnachten ausmachen muss, nämlich die Türen aufzumachen. Und Sissi ist eigentlich ein Zeichen für die Heimlichkeit. Man will ja die Wärme nicht rauslassen, ne? Die, an Weihnachten herrscht man, macht die Türen lieber zu. Und dann ist so, man hat ja genug Chaos zu Hause und so. Und die Rummischneider selber, die sich später von ihrer Rolle distanziert hat, genauso wie der Böhm, der den Franz Josef Kaiser dargestellt hat, die haben sich in einer Zeit distanziert, 60er, 70er Jahre, wo auch die Sissi-Filme nicht sehr beliebt waren und nicht gerne geschaut wurden. Und das lag an der Gesellschaft. Man hat sich nicht zurückgesehnt danach. 55 mag das sein. Es ist gerade zwei Generationen. Vorher hatte man ein Auf und Ab, vor allem eine Zeit des Untergangs, des Wandels, der Katastrophen, der schlimmsten bisher. Und es ist schon wieder genug Abstand zu sagen, dass davor, das war die sogenannte gute alte Zeit, die es in Wirklichkeit nicht gegeben hat. Weder bei der Kaiserin Elisabeth noch im österreichischen Kaiserhaus oder sonst wo. Aber es ist so lange her, dass eigentlich schon keiner mehr sagen kann, was da so schlecht dran war. Und dass heute die Sissi-Filme wieder so beliebt sind, und ich habe die auch gern geschaut. Mochte immer, wenn der Marschall so schön österreichisch gegrüßt hat und die Kostüme, alles toll, gucke ich auch immer noch mal gerne. Aber man darf es auch mal kritisch schauen und es sollte einem auch zu denken geben, dass die heute wieder sehr beliebt sind. Wo ist denn unsere gute alte Zeit und warum wollen wir eigentlich sowas wieder haben oder finden sowas ganz toll und schnuckelig? Aber ich will kein Spielverderber sein. Schauen wir weiter.
Man darf. Ich schaue sie auch jedes Jahr.
Ja.
Jedes Jahr gerne. In diesem Sinne, um es mit dem Adventslied zu sagen, macht hoch die Tür.
Die Tür macht weit.
Ja, und nicht die Türen zu. Und die Wärme drin lassen, weil Weihnachten immer auch bedeutet, sich zu öffnen und nicht nur mit den dicken Sorgen auf der Couch
nicht
zu sitzen.
Nicht nur und nicht dennoch nur. Prosit.
Prosit und frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.